Letzte Woche haben wir begonnen, diese wachsende Konfrontation zwischen Jesus und den Religiösen zu sehen. Den Schriftgelehrten, das waren die Theologen damals, könnten wir sagen, und den Pharisäern, das waren die Traditionalisten. Pharisäer bedeutet so viel wie die Abgesonderten. Die haben sich abgesondert von allen anderen Menschen auf Grundlage des Gesetzes. Die haben ihr ganzes Leben hingegeben, um das Gesetz, was wir in 5 Büchern Mose finden, oder vor allem im 3. Buch Mose, im 5. Buch Mose, haben ihr ganzes Leben hingegeben, dieses Gesetz bis ins kleinste Detail zu halten. Und nicht nur das Gesetz, sondern auch ihre menschlichen Auslegungen dieses Gesetzes und vielen kleinen Regeln, die sie dazugefügt haben. Es hat viele Bücher umfasst. Zum Beispiel, Gott sagt in den 10 Geboten, du sollst den Sabbat heiligen. Einen Tag in der Woche frei nehmen und dich auf Gott ausrichten. Du sollst den Sabbattag heiligen. Im Neuen Testament ist der Sabbattag erfüllt in Jesus übrigens. Das ist das einzige von den 10 Geboten, das nicht mehr unbedingt wörtlich zumindest gilt, dass wir am Samstag Sabbat feiern müssen. Ich denke, das Prinzip ist noch immer gut, dass wir 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Das ist gut für uns Menschen. Aber sie haben ein Riesending draus gemacht. Gott sagt, du sollst den Sabbat heiligen, und sie haben ein ganzes Regelwerk, ein riesiges gesetzliches Gebäude darum gebaut. Zum Beispiel, es gab die Regel, du darfst am Sabbat keine Arbeit tun. Und zum Beispiel hat es für die Pharisäer geheißen, die haben folgende Regeln gehabt, du darfst keine Last tragen, die schwerer ist als eine trockene Feige. Also sagen wir, wenn du eine Zahnprothese hast oder irgend sowas, dürftest du das nicht tragen. Weil das würde heißen, eine Last tragen, zu arbeiten. Und du durftest dich nur eine bestimmte Anzahl von Schritten von deinem Haus entfernen. Dann hatten sie wieder so kleine dumme Regeln, wie sie das umgehen konnten. Solange du irgendwie ein Seil befestigt hast an deinem Haus und an dem entlang gelaufen bist und es gehalten hast, war es okay, weil dann warst du mit deinem Haus irgendwie verbunden. Du durftest am Sabbat nicht baden, weil wenn das Badewasser überschwappt und am Boden runter schwimmt, wie immer, runterläuft, dann würde es das Sabbatgesetz, was sie hatten, verletzen, wo es geheißen hat, du darfst nicht putzen am Sabbattag. Du durftest am Sabbat nicht ausspucken, weil wenn du gespuckt hast und das ist irgendwie auf Staub oder Dreck gefallen und da wurde Lehm daraus, hat sich vermischt, dass wir arbeiten, irgendwie Lehm anmachen. Also viele, viele verrückte kleine Regeln, die sie auf einem einzigen Satz aufgehängt haben, wo Gott sagt, du sollst den Sabbattag heilig halten. Später wurden diese Regeln im Talmud zusammengefasst. Und es gibt allein über den Sabbat, was es heißt, den Sabbat zu halten, gibt es 24 Kapiteln mit vielen solchen kleinen Regeln. Das waren die Pharisäer. Schriftgelehrten, die Theologen haben die Regeln erfunden, die Pharisäer haben ihr Leben hingegeben, die bis ins kleinste Detail zu halten. Pharisäer waren Gesetzliche. Die haben herabgeschaut auf die einfachen Menschen, die gar keine Chance hatten, diese Regeln alle zu halten oder zu erfüllen. Und das gemeine Volk sozusagen hat die Pharisäer bewundert. Das waren die Superheiligen. Und viele der Schriftgelehrten waren natürlich auch Pharisäer. Und dann kam Jesus mit seinen Jüngern. Und diesen gesetzlichen Leuten war Jesus ein Dorn im Auge. Jesus mit seiner inneren Freiheit, die er hatte. Er hat sich frei gefühlt von diesen menschlichen Regeln. Er hat sich frei gefühlt, die Menschen zu lieben. Gerade die Sünder haben wir letztes Mal gesehen. Wie er mit ihnen zusammensaß und gegessen hat und sie ihnen von Gott erzählt hat. Sie beeinflusst hat, sie sind nachgefolgt. Hätte ein Pharisäer nie getan. Die haben einen Bogen um Sünder gemacht. Jesus war gern mit Sündern zusammen. Jesus hat sie eingeladen und sie haben ihn eingeladen. Die Sünder waren gern mit Jesus zusammen. Jesus war ständig, wenn wir die Bibel lesen, er war ständig bei irgendeinem Abendessen oder irgendwo eingeladen. Und er hat nie eine Einladung ausgeschlagen. Ich mag das. Das ist ein Punkt, wo ich Jesus ähnlich bin. Ich mag das. Jesus hat scheinbar gern gegessen und ist mit Leuten rumgehangen. Ich mag das. Die Verse 16 und 17 haben wir gelesen. Als die Schriftgelehrten, der Pharisäer, ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er? Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte, Selbstgerechte zu rufen, für die kann Gott nichts tun, sondern Sünder, die sich bewusst sind, ich brauche einen Retter. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich habe letzte Woche gelesen in einem Zeitungsartikel, dass die Leute, die nicht zum Arzt gehen, dass sie in Wirklichkeit kranker sind als die, die zum Arzt gehen. Ich bin eigentlich auch so einer, der eigentlich nur zum Arzt rennt, wenn er halb tot ist. Aber interessant. Jesus sagt, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Aber gerade die, die glauben, sie brauchen keinen Arzt, sie sind eh stark, die sind in Wirklichkeit die, die am kränkesten sind, die am meisten Probleme haben. Ich denke, es gilt auch geistlich so. Geistliche Blindheit. Vers 18. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten, Johannes der Täufer, und die Pharisäer fasteten, und sie kommen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Pharisäer haben zweimal in der Woche gefastet, jeden Dienstag und jeden Donnerstag. Und wenn die Pharisäer gefastet haben, dann wusste das jeder. Hat jeder das gesehen. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr fastet, dann macht es nicht so wie die Pharisäer. Aber den Pharisäern konnten wir es ansehen. Haben gefastet. Lukas 18 sehen wir ein gutes Beispiel, wie die Leute gedacht haben. Da heißt es, Jesus sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien. Seht ihr die Selbstgerechtigkeit? Die gedacht haben, ich bin gut genug, Gott wird mich annehmen, ich habe niemanden umgebracht. Ich bin gut, ich brauche nicht Jesus, dass er für meine Sünden zahlt. Ich bin kein Sünder, ich meine, okay, aber ich habe niemanden umgebracht, ich bin nicht so schlimm wie so und so. Ich bin ein Pharisäer. Ich halte die kleinen, dummen Regeln, die die anderen Menschen nicht halten. Deswegen bin ich heiliger als andere und Gott wird mich annehmen, wegen dem, was ich tue. Selbstgerecht. Und Jesus sprach zu denen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Haben wir letzte Woche einen gesehen. Zöllner waren der ultimative Sünder in den Augen dieser Selbstgerechten. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche. Ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte gar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Seht ihr diesen Kontrast zwischen einem stolzen und einem demütigen Menschen. Die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Sehen einen Kontrast zwischen Gesetzlichkeit und zwischen Leben aus Gottes Gnade. Was ist Gottes Gnade? Was ist Gnade? Gnade können wir definieren als unverdiente Gunst. Unverdiente Gunst von Gott. Du kriegst was, was du nicht verdienst. Gerechtigkeit ist, du kriegst, was du verdienst. Barmherzigkeit ist, du kriegst nicht das, was du eigentlich verdient hättest. Aber Gnade ist ein Schritt weiter, du kriegst was dazu, was du nicht verdient hast. Zum Beispiel, Markus haut mir eine Watsche runter. Gerechtigkeit wäre, ich hau zurück. Hat er verdient. Barmherzigkeit wäre, ich hau nicht zurück. Gnade wäre, ich sag Markus, ich liebe dich, komm, ich kauf dir ein Eis. Das ist Gnade, unverdiente Gunst. Das ist, wie Gott uns gegenüber ist. Und Gottes Gnade entspringt seiner Natur als liebender Vater, der seine Kinder segnen will. Die Grundlage dafür, dass Gott gnädig zu uns sein kann, ist das, was Jesus für uns getan hat. Dass er am Kreuz unsere Schuld getragen hat, meine, deine persönliche Schuld ans Kreuz getragen hat. Und dass er ein perfektes Leben für dich gelebt hat, was er dir zurechnen will. Und wenn du es nur annehmen willst, werden wir eins mit Jesus. Und das kann Gott segnen. Menschen, die rein und heilig sind wie Jesus, hat der Vater gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Das gefällt mir. Es wird uns zugerechnet, Jesu Gerechtigkeit. Wir sind eins in ihm. Und da kann Gott seinen Segen ausgießen. Deswegen aus Gnade leben heißt, dass ich darauf vertraue, dass Gott mich retten wird und dass Gott mich segnen wird wegen meiner Einheit mit Jesus. Nicht wegen dem, was ich tue oder was ich getan habe, dass ich mich zu Gott hinverdienen will, das ist, was Religionen machen. Oh, du musst meditieren, um zu Gott zu kommen, du musst dich fünfmal am Tag Richtung Mekka verneigen, du musst beichten gehen, du musst jeden Sonntag in die Kirche gehen, du musst gute Werke tun und dann wird Gott dich irgendwann annehmen, wenn du gut wirst. Nee, Christentum hat nichts mit Religion zu tun, Leute. Christentum geht alles darum, was Gott für uns getan hat, nicht um das, was wir für Gott tun in erster Linie. Das, was wir für Gott tun, ist eine Reaktion auf seine Gnade, auf seine Liebe. Aber nicht um uns was zu verdienen vor Gott. Schon gar nicht Erlösung, du kannst dich nicht selber retten. Wenn du das glaubst, bist du getäuscht. Du wirst eine böse Überraschung erleben, wenn du eines Tages vor Jesus stehst. Aber aus Gottes Gnade leben heißt darauf vertrauen, was Jesus für mich getan hat. Ja, Gott, du wirst mich retten, weil Jesus für meine Schuld bezahlt hat. Du wirst mich in den Himmel bringen, Jesus. Darauf vertraue ich. Und ja, Gott, ich vertraue darauf, dass du mich segnen wirst, wegen dem, was Jesus getan hat. Nicht wegen dem, was ich tue. Gnade oder Leben aus Gnade heißt, dass wir uns von Gott segnen lassen, ohne ihm irgendeinen anderen Grund zu geben als Jesus. Das ist Gnade. Ich bin in Jesus, ich bin eins mit ihm, deswegen vertraue ich, dass du mich segnest, Gott. Gesetzlichkeit ist das Gegenteil von Leben aus Gottes Gnade. Gesetzlichkeit fügt immer irgendwas zu Jesus hinzu. Sagen vielleicht, ja, ich bin Christ und ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist, aber ich will mir trotzdem noch was von Gott verdienen. Ich füge ein bisschen was hinzu. Jesus allein reicht nicht. Es ist immer Jesus und was anderes. Und das andere ist meistens, das bin meistens ich. Jesus und ich. Ich verdiene mir den Himmel. Oder ich verdiene mir Gottes Segen. Gesetzlichkeit ist selbstvertrauend. Ist Selbstgerechtigkeit. Ist die Erwartung, dass Gott mich retten wird oder mich segnen wird, wegen mir. Wegen irgendetwas, was ich getan habe. Und die Wurzel von Gesetzlichkeit ist einfach menschlicher Stolz. Wahrheit ist, wir können uns nicht selbst retten und wir können uns auch nicht irgendwelchen Segen von Gott verdienen. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Demütigen, den Armen im Geist. Die sagen, Gott, ich bin bankrott vor dir. Ich, wie dieser Zöllner, sei mir dem Sünder gnädig. Ich erwarte alles von dir wegen Jesus. Und es ist schwer für uns Menschen, das anzunehmen. Gottes Gnade. Wir sind stolz. Und wir sind nicht gewöhnt, dass wir beschenkt werden. Oder wir sind so erzogen, dass wir hart arbeiten sollen. Und das ist gut. Wir Christen sollen gute und harte Arbeiter sein, weil wir es für den Herrn tun. Das ist unsere Anbetung für ihn, das, was wir tun in unserem Leben. Aber in der Welt wird uns gelehrt, arbeite hart und sei stolz auf deine Leistungen. Und viele von unseren menschlichen Beziehungen beruhen auf Verdienst, oder? Wir lieben die Menschen, die was für uns tun. Wir lieben die, die uns lieben. Und du musst dir in dieser Welt den Respekt und Liebe verdienen. Wir sind Gnade nicht gewohnt. Das gibt es nicht in menschlichen Beziehungen. Das gibt es nicht getrennt von Jesus. Und Gesetzlichkeit ist attraktiv für unser Fleisch, für unsere sündige Natur. Das fühlt sich toll an, zu denken, dass Gott mich segnet, weil ich so brav bin. Dass wir denken, ich habe es verdient. Weil ich bin ja so gut. Ich bin ja so ein braves Kind. Und in unserem Fleisch, in unserer sündigen Natur, da lieben wir es, uns selbst zu rühmen, dass wir die Ehre bekommen. Und deswegen sind die Menschen im Allgemeinen sehr offen für gesetzliche Regeln, mit denen sie sich angeblich was vor Gott verdienen können. Und das ist in uns allen irgendwie so drin. Ich meine, wir können einen Test machen. Hast du jemals schon so gedacht, wo du gedacht hast, ja okay, wenn ich meine stille Zeit brav halte morgens, Zeit mit Jesus, bisschen in der Bibel lese und mit ihm rede, im Gebet, und das sollte jeder von uns tun, das ist eine gute Sache. Aber so ist es denken, wenn ich das tue, aha, dann wird Gott diesen Tag segnen. Und vielleicht ist euch schon mal passiert, dass ihr verpennt habt oder irgendwas. Und es hat nicht dazugekommen. Und ist euch dann schon mal passiert, dass ihr gedacht habt, oh, Gott kann den Tag nicht segnen. Weil ich habe nicht in der Bibel gelesen. Und ich bin heute Morgen nicht dazugekommen zu beten. Oder das ist so einfach in uns drinnen. Das ist Gesetzlichkeit, wenn wir so denken. Gott segnet uns wegen Jesus, nicht wegen mir. Und Gesetzlichkeit drückt sich immer in so einer Vielzahl kleiner menschengemachten Regeln aus, die nicht in der Bibel drinstehen. Wir reden hier nicht von Gottes Geboten, die er uns gibt, weil er uns lieb hat, weil er uns beschützen will als liebender Vater. Wo er sagt, du sollst nicht morden. Das ist nicht gut, wenn wir das tun. Du sollst nicht lügen. Das zerstört unsere Beziehungen. Du sollst keinen Sex außerhalb der Ehe machen. Das macht dich kaputt. Das sind Gottes Gebote, weil er uns lieb hat. Das stimmt, das sollen wir halten, weil es gut für uns ist. Aber diese ganzen menschengemachten Regeln, die hinzugefügt werden. Und das ist nicht immer unbedingt aus einer schlechten Absicht. In der Bibel steht, wir sollen uns nicht besaufen. Aber es steht nichts drin, dass wir nicht ein Glas Wein trinken dürfen, dass wir kein Bier genießen dürfen. Aber oft machen wir so Regeln, wo wir sagen, ein Christ darf nicht trinken. Also Alkohol trinken, sonst würde er sterben. Ein Christ darf keinen Alkohol trinken. Und wir können das durchaus tun aus einem guten Herzen, weil wir die anderen beschützen wollen, dass sie nicht zu weit gehen. Talmud, dieser jüdische Gesetzeswerk, heißt eigentlich, übersetzt so viel wie der Zaun. Zaun, um die Menschen zurückzuhalten, dass sie dann ja nicht Gottes Gebot brechen. Deswegen gehen wir lieber ein bisschen zu weit und fügen hinzu. Oder ich kann sagen, der Herr hat mir gezeigt, ich brauche einen Filter im Internet, in meinem Computer, weil einfach zu viel Schrott da draußen ist. Pornografiezeug, das ganze Zeug, und ist eine Versuchung für mich als Mann. Wenn ich da als Single irgendwo nachts am Computer sitze, ist so einfach, auf einen schlechten Link drauf zu klicken. Deswegen hat Gott mir gezeigt, hey, komm, bau einen Filter ein, schneid das ab, dass dir das nicht passieren kann. Aber jetzt kann ich eine Regel draus machen, weil es mir geholfen hat, und ich kann es zu einer Regel machen und sagen, jeder Christ braucht einen Filter in sein Internet. Und wenn du es nicht hast, dann bist du ungeistlich, dann bist du kein guter Christ. Kommt vielleicht aus guter Motivation, aber es wird zu Gesetzlichkeit. Ich lege anderen Leuten das auf, was vielleicht Gott mir persönlich gezeigt hat. Nicht Gottes Wort. Gottes Wort sollen wir alle halten. Das ist schwarz und weiß. Fahr die Eisenbahn drüber. Aber Menschen gemachte Regeln, was die Bibel nicht sagt. Und die gesetzlichen Christen haben die verrücktesten Regeln. Gesetzlichsten Typen, den ich je getroffen habe, war in Darmstadt. Das war, wo, ich glaube, E-Tribe war zum ersten Mal da. Das war vor, weiß nicht, 4 Jahren oder so. Und wir hatten ein Hip-Hop-Konzert. in einer Kirche, um junge Menschen für Jesus zu erreichen. Waren den ganzen Tag, ich glaube eine Woche lang, auf der Straße unterwegs, haben Leute eingeladen, haben versucht, mit Leuten über Jesus und Gott zu quatschen und haben sie eingeladen zu einem Hip-Hop-Konzert. Und da kam dieser Typ mit so einem riesigen Flauschebart und sehr ernsten, traurigen Gesicht und strengem Blick. Und er stand da. Und er ist nicht zum Konzert gekommen, weil es ihm gefallen hat, sondern weil er uns verurteilen wollte. Er sagt, das ist der Teufelsrhythmus. Ist witzigerweise am nächsten Tag wiedergekommen, um dasselbe wieder zu tun. So beeindruckt war er von der Musik. Und dann hat er begonnen, zu uns in die Bibelstunde zu kommen. Und er war total schräg drauf. Hatte so einen riesen Bart, weil er hat gesagt, Gott hat dem Mann einen Bart gegeben. Wir dürfen uns nicht rasieren. Ich habe ihn dann gefragt, ob er sich manchmal die Fingernägel schneidet oder die Haare schneiden lässt. War ein bisschen fies, aber... Und er hatte 9 Kinder, glaube ich. Aber nicht, weil er gedacht hat, dass Kinder ein Segen sind. Er hat mir sogar gesagt, oh, die Kinder sind so eine Last. Das war, weil er gedacht hat, dass Christen keine Verhütung gebrauchen dürfen. Eigentlich eine traurige Sache. Er hat uns dann letztendlich verlassen, weil wir Weihnachtsgottesdienst hatten. Das dürfen Christen auch nicht, Weihnachten feiern. Total schräg drauf. Menschliche Regeln, Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit hat immer 2 Resultate. Das erste ist geistlicher Stolz, dass wir denken, Gott schuldet mir was, weil ich 10 Seiten in der Bibel gelesen habe heute. Oder weil ich als Frau keine Hosen trage, sondern nur einen Rock. Oder weil ich nicht Rockmusik anhöre, sondern nur Klassik. Oder weil ich mir einen Bart wachsen lasse und mich nicht rasiere. Deswegen wird Gott mich segnen. Er schuldet mir was. Das ist das erste, geistlicher Stolz. Die zweite Auswirkung von geistlicher Stolz ist, dass wir kritisch werden, dass wir denken, wir sind besser als andere Christen. Hey Gabi, du hast heute nur eine Seite in der Bibel gelesen? Ich habe 2 gelesen. Deswegen wird Gott mich doppelt so viel segnen wie dich. Weil ich bin Superchrist. Harry Ironside. Vielleicht kennt ihr den von Kommentaren. Der hat ein paar ganz bekannte Kommentare geschrieben. Und er war am Beginn seines christlichen Lebens in der Heiligungsbewegung, hat sich die genannt. Das waren Christen, die geglaubt haben, dass sie hier in diesem Leben Perfektion erreichen können. Dass sie sündenlos werden können, die sündige Natur irgendwie durch so ein zweites Wirken des Geistes loswerden können. Die waren wahnsinnig gesetzlich. Und der Harry Ironside hat ein Buch geschrieben über Heiligung. Und er hat darüber geschrieben, wie es sich auswirkt in seinen Predigten. Diese Gesetzlichkeit. Ich zitiere euch hier mal ein paar Sätze. Er schreibt, ich bemerkte bald, wie sicherlich auch andere, dass sich meine Zeugnisse allmählich veränderten. Vorher hatte ich immer auf Christus gezeigt und die Verlorenen auf ihn hingewiesen. Doch nun wurde zunächst kaum merklich, immer mehr meine eigene Erfahrung zu meinem Thema. Und ich stellte mich selber als ein Beispiel für Aufopferung und Heiligung hin. Die Jüngsten im Glauben verherrlichten Christus, die Geheiligten verherrlichten sich selbst. Gesetzlichkeit führt zu geistlichem Stolz. Zweite Auswirkung von Gesetzlichkeit ist, dass es immer zu Frustration und zu Verdammnis und zu Depression führt, auf lange Sicht. Gesetzliche Menschen halten ihre Regeln normalerweise nicht mit Freude im Herzen. Das sind meistens sehr ernste, sehr kritische Leute. Weil ihre Motivation ist nicht Liebe. Seht ihr, wenn ich etwas aus Liebe tue, dann ist es leicht für mich. Vielleicht wenn die Eltern dir sagen, wasch das Auto oder räum dein Zimmer auf. Mach mal oft nicht gern als Kids, das sehen wir so als Äußeres. Regeln. Aber hey, wenn ich verliebt bin und die Freundin kommt mich besuchen, kein Problem. Ist keine Last, mein Zimmer aufzuräumen. Was wir aus Liebe tun, ist leicht. Motivation von Gesetzlichkeit ist meistens äußerer Druck. Und das ist nichts Geistliches. Jetzt denke ich, ich muss was tun, weil sonst liebt mich Gott nicht mehr oder will mich verdammen oder ich bin nicht geistlich. Das Problem ist, wenn uns nicht die Liebe Jesus in unserem Herzen treibt und in unserem Herzen brennt, dann brennen wir aus, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft zu leben. Und gesetzliche Menschen sind oft verwirrt und sind oft neidisch auf andere, die ihre Regeln nicht halten. Neidisch, wenn Gott diese Leute segnet, obwohl sie sich nicht an die Regeln halten. Vielleicht sogar mehr segnet als dich, der die Regeln hält. Pastor Chuck Smith schreibt in seinem Buch über die Gnade, schreibt davon, dass er da richtige Probleme gehabt hat. Weil er hat versucht, ein guter Christ zu sein, nach dem, was halt in seinem religiösen Umfeld ein guter Christ war. Ein guter Christ raucht nicht, ein guter Christ geht nicht tanzen, ein guter Christ trinkt keinen Alkohol, das ist in Amerika sowieso allgemein so. Und er hat geschrieben, dass er neidisch geworden ist und dass er verwirrt geworden ist. Er hat sich so ausgestreckt nach der Taufe im Heiligen Geist und hat versucht, Gott zu manipulieren durch Fasten und durch Versprechen, die er dann wieder nicht halten konnte. Und nichts ist passiert. Und dann hat er Freunde gehabt, die haben geraucht nach dem Gottesdienst und die sind tanzen gegangen und Gott hat ihnen die Taufe im Geist geschenkt und hat sie gesegnet. Und er ist neidisch geworden auf diese Leute und ist verwirrt geworden, hat sich nicht mehr ausgekannt. Gott, warum segnest du die und nicht mich? Und er strengt sich immer mehr an, was von Gott zu verdienen und dann ohne das erhoffte Resultat. Weil Gott segnet nicht unser Selbstvertrauen. Gott segnet nur Gottvertrauen. Auf Jesus vertrauen. Das ist frustrierend, so zu leben. Das zweite Problem, was gesetzliche Menschen haben, ist, dass sie auf Dauer natürlich ihre eigenen Regeln nicht halten können. Das ist immer so. Schon gar nicht aus eigener menschlicher Kraft. Deswegen versagen Leute immer wieder. Und dann fühlen sie sich verdammt. Und sie fühlen sich nie gut genug. Und sie haben dann keine Zuversicht in ihrer Beziehung mit Gott. Da ist keine Stabilität in ihrer Beziehung mit Gott, weil ja die Beziehung mit Gott ja von ihrem Verhalten abhängt, nach ihrem Denken. Und deswegen, wenn sie ihre blöden Regeln nicht gehalten haben, wenn du einen Schritt mehr gegangen bist, als das Seil lang war, oder wenn du doch gebadet hast am Sabbat oder vergessen hast, deine Zähne rauszunehmen, was immer das dann für unsere christliche Kultur heißt heute, mit unseren kleinen Regeln, wenn du im Auto gefahren bist und Kassette war aus mit der christlichen Musik und das Radio springt an und nicht christliche Rockmusik und ist vorbei, habe meine Regeln gebrochen. Und das ist keine Sicherheit in der Beziehung mit Gott. Und dann können sie auf zwei Arten auf ihr Versagen reagieren. Das eine ist, sie können zu Heuchler werden, dass sie äußerlich so tun, dass sie die Regeln halten, obwohl sie es in Wirklichkeit ja doch nicht alle halten können. Dass sie vorgeben, geistlicher zu sein, unter Anführungszeichen, als sie wirklich sind. Und sie fangen an, Masken zu tragen. Und Leute, Masken tragen ist was sehr anstrengend ist. Können wir ausbrennen. Und Masken tragen ist auch nicht gut für unsere Beziehungen mit anderen. Gesetzliche Menschen sind sehr einsame Menschen, weil sie sich verstecken müssen. Zweite Reaktion, die sie haben können, ist, dass sie einfach verzweifeln und den ganzen Glauben vielleicht über den Haufen schmeißen, weil sie sagen, es ist unmöglich, das christliche Leben zu leben, so wie sie es halt sehen. Unmöglich, das so zu leben, aus eigener Kraft, aus eigener Energie. Und Ironside schreibt auch darüber, dass viele aus dieser Heiligungsbewegung damals dem ganzen Glauben den Rücken zugekehrt haben. Und er schreibt, immer war es der gleiche Grund. Ich habe alles ausprobiert, sagten sie. Ich habe gesehen, dass es nicht geht. So schloss ich, dass die ganze Lehre der Bibel eine Illusion ist und dass Religion eine ganze Gefühlssache ist, eine reine Gefühlssache ist. Viele andere, von denen ich einige sehr gut kenne, wurden psychisch krank. Und er schreibt von sich selbst, 5 Jahre aktiven Dienstes hatten mich beinahe zu einem nervlichen Wrack gemacht. Ich war körperlich total erschöpft und mein Geist war völlig verzweifelt. Resultat von Gesetzlichkeit. Es ist unmöglich, aus eigener Kraft Jesus ähnlich zu werden. Was sagt Jesus in Johannes Kapitel 15? Er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe von sich selbst nicht Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch nicht ihr. Ihr bleibt denn in mir. Wenn die Rebe abschneidest vom Weinstock, wird sie austrocknen. Kann nicht Frucht bringen, getrennt vom Weinstock. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von Jesus können wir nichts Geistliches oder was irgendeinen Ewigkeitswert hat, vollbringen. Gesetzlichkeit. Aber wenn wir aus Gottes Gnade leben, durch Gottes Gnade können wir Teilhaber von Jesus werden. Wir können Menschen werden, die erfüllt sind von ihm und kontrolliert sind vom Heiligen Geist. Und damit Teilhaber an seiner göttlichen Natur, an seiner Heiligkeit und mit Jesus Miterben werden von allen Verheißungen, die Gott für uns hat. Wenn wir aus Glauben leben, nicht durch Selbstvertrauen, sondern im Jesusvertrauen, dann wächst diese Frucht des Geistes ganz natürlich in unserem Leben. Ganz natürlich aus der Gemeinschaft mit Jesus. Und wir hängen mit ihm rum, wir genießen die Beziehung mit ihm und das verändert unser Leben. Und dann werden unsere Taten von innen her motiviert. Aus Liebe, aus dem Herzen. Nicht durch äußerliche religiöse Regeln oder irgendeinen äußerlichen Druck. Das ist der Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und dem Leben aus Gnade. Es ist der Unterschied einer Arbeitsbeziehung und einer Liebesbeziehung. Liebesbeziehung ist nicht schwer. Wart ihr schon mal verliebt? Ich nehme alle. Alle sind schon aus der Pubertät draußen. Liebe ist eine schöne Sache. Das ist eine wunderschöne Erfahrung. Das ist, was Jesus mit uns will, eine Liebesbeziehung. Jesus sagt, meine Last ist leicht. Weil es eine Liebesbeziehung ist. Dazu will uns Gott befreien. Seine Gnade befreit uns zu einer Beziehung mit Gott, die wir genießen können. Eine Liebesbeziehung. Und dann kommen wir, wie es im Hebräerbrief heißt, mit Freimut vor Gottes Thron der Gnade, wenn wir Hilfe brauchen. Und selbst wenn wir mal hinfallen in unserem Leben, obwohl wir nicht sündigen wollen, passiert uns immer wieder, dass wenn wir was reinfallen, brauchen wir uns nicht verdammt fühlen und irgendwie von Gott abgelehnt, sondern wir können Buße tun, können umkehren, können Gott bekennen, das ist Schrott. Ich kehre um, ich komme zu dir, vergib mir, Herr. Wir bekennen das und wir können sofort wieder Gemeinschaft haben mit Gott, wieder mit Freimut zu ihm kommen. Das ist eine Liebesbeziehung, keine Arbeitsbeziehung. Eine Arbeitsbeziehung, stell dir vor, du bist Chef einer Firma und du hast einen Arbeiter, der immer wieder missbaut. Einmal, okay, zweites Mal dasselbe, naja, das dritte Mal kriegt er eine Verwarnung. Und dann, wenn er dasselbe immer wieder tut, dann fliegt er raus. Das ist eine Arbeitsbeziehung. Aber Liebesbeziehung, sag mal, deine Beziehung zu deinem Sohn, zu deiner Tochter. Den Kids kann man nicht lange böse sein. Du wirst dein Kind nicht enterben, weil es missgebaut hat. So ist es in unserer Beziehung mit dem Herrn. Wir können Zuversicht haben und Sicherheit. Dein Kind kann Zuversicht und Sicherheit haben in der Beziehung mit dir, weil sie sind deine Kinder. Sie sind ein Teil der Familie. Und wir sind Gottes Kinder in Jesus. Und deswegen bringt Gottes Gnade, dass Gott uns rettet und segnet, nur wegen dem, was Jesus für uns getan hat und weil wir darauf vertrauen. Gottes Gnade bringt unglaublichen Frieden und Stabilität in unsere Beziehung mit Gott. Und auch eine Einfachheit. Geschäftsbeziehungen können so kompliziert sein. Manche Geschäfte kann man ohne Anwalt gar nicht mehr abwickeln. Aber wisst ihr was, wenn ich mir meinen 3-jährigen Neffen anschaue und seine Beziehung zu seinem Papa, die ist sehr einfach. Die ist sehr sicher, die Beziehung. Der muss nicht irgendwie einen Vertrag ausfüllen. dann irgendwie immer neu verhandelt werden muss bei jedem Versagen. Nee, das ist sicher. Du bist mein geliebter Sohn. Ich bin dein Papa. Punkt. Gott sagt uns das. Wir können sicher sein in unserer Beziehung, wenn wir Jesus im Herzen haben. Römer 8 heißt es, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? In diesem allen sind wir mehr als Überwinner durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, irgendwelche dämonischen Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe für uns. Und so in Jesus werden wir sehr zuversichtlich sein in unserer Beziehung mit Gott. Und wir können jeden Morgen aufstehen und erwarten, dass Gott uns lieben wird und dass er uns segnen wird. Nicht wegen uns, sondern wegen Jesus. Nicht wegen dem, was wir getan haben, sondern wegen dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und wir werden zuversichtlich und mutig genug werden, um Gottes Liebe anzunehmen und zu empfangen. Und dann reagieren wir auf seine Liebe, indem wir ihn einfach zurücklieben. Weil er so gütig ist und so liebevoll ist zu uns und für seine Gnade. Gottes Gnade ermöglicht es uns, die Beziehung mit Gott zu genießen. Und dafür wurden wir erschaffen, für Beziehung mit Gott. Das ist der Sinn unseres Lebens. Mann, wenn du heute hier bist und Jesus nicht persönlich kennst, dann verschwende dein Leben nicht. Versau dein Leben nicht, wirf es nicht weg. Jesus kennen ist Leben. Das ist der Sinn unseres Lebens, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Das bringt erst wirklich Sinn und Freude und diesen tiefen Frieden in unser Leben. Friede, den die Welt nicht kennt. Okay, war eine lange Einleitung. Wir haben immerhin schon einen halben Vers durchgenommen oder so. Aber es ist wichtig, dass wir Gottes Gnade verstehen. Dass wir nicht eine gesetzliche Arbeitsbeziehung mit Gott suchen, sondern eine Liebesbeziehung aus seiner Gnade. Wir werden hier jetzt ein Zusammenstoßen dieser beiden Gruppen sehen. Auf der einen Seite die gesetzlichen, die äußerlich religiösen, griesgrämigen, kritischen Pharisäer. Und auf der anderen Seite haben wir die freien und freudigen, sorglosen Jünger, die um Jesus herum sind, die ihren Retter getroffen haben und die seine Gnade erlebt haben. Die Freiheit der Kinder Gottes. Und wir werden hier in den nächsten Abschnitten drei Situationen sehen, die das illustrieren. In der ersten geht es um Fasten und dann werden wir zwei sehen, wo es um das Halten des Sabbats geht. Schauen wir uns die erste an, in Vers 18. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten und sie kamen und sagen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. War ein Vorwurf hier. Jesus? Deine Jünger nehmen es nicht ernsthaft genug in ihrem Leben mit Gott. Sie fasten nicht. Wenn das Fasten was Schlechtes ist, aber worum es beim Fasten geht, ist, dass wir unsere Aufmerksamkeit voll auf Gott richten. Das ist manchmal gut in dieser hektischen Welt, wo du nicht weißt, ach, wann kann ich Zeit mit ihm finden? Wann kann ich ihn suchen? Wann kann ich ihn anbeten? Mal zu sagen, ich verzichte aufs Essen, verzichte aufs Kochen. Und das hat damals viel Zeit in Anspruch genommen. Da gab es noch keine Tiefkühlpizzas, die man schnell reinschmeißt und dann ist fertig. Die Leute müssen erstmal jagen gehen oder irgend so ein Vieh aus der Herde schlachten und dann mussten sie Feuer machen, Holz hacken, Feuer machen, das Vieh ausziehen und herrichten und dann kochen. War eine lange Zeit. Das ist, worum es im Fasten geht, zu sagen, okay, ich lasse was anderes zurück, um Gemeinschaft mit dir zu haben, um dich zu suchen, Gott. Vielleicht kann Fasten in deinem Leben heißen, nicht auf ein Essen zu verzichten, sondern vielleicht mal aufs Fernsehen zu verzichten. Zu sagen, Jesus, ich weiß, ich muss Zeit mit dir verbringen. Sie als Familie vielleicht sagt, wir als Familie müssen Zeit mit Jesus verbringen, gemeinsam. Lass uns den Fernseher mal auslassen am Abend und lass uns gemeinsam Gott suchen. Und beim Fasten geht es nicht darum wieder, dass wir irgendwas von Gott verdienen oder dass Gott uns mehr liebt, wenn wir fasten, als wenn wir nicht fasten. Es geht nicht darum, dass wir in einen Hungerstreik treten, um Gott zu irgendwas zu manipulieren oder zu irgendwas zu bewegen. Beim Fasten geht es darum, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir andere Ablenkungen in unserem Leben einfach mal zurücklassen. In der Apostelgeschichte lesen wir, die Jünger fasteten und sie dienten dem Herrn und dann sprach der Herr zu ihnen, sondert mir Saulus und Barnabas aus für den Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Sie fasteten und dienten dem Herrn. Fasten ist in Verbindung mit Anbetung. Und wenn wir uns auf ihn ausrichten, dann werden wir immer gesegnet werden. Weil Gott liebt es, seine Kinder zu segnen. Damals war das Fasten ein Zeichen der Trauer. Gott hat es eigentlich nur einmal im Jahr verlangt. Im Alten Testament, im Gesetz. Am Versöhnungstag, einmal im Jahr. Das war ein Tag, wo die Israeliten über ihre Sünden nachdenken sollten. Und das war ein Tag der Trauer. Da sollten sie fasten. Aber die Pharisäer haben was Gesetzliches draus gemacht. Sie haben gesagt, du musst zweimal pro Woche fasten, wenn du wirklich geistig sein willst, wenn du wirklich Gott gefallen willst, um zu zeigen, dass du geistig bist. Und wie gesagt, wenn die Pharisäer gefastet haben, dann haben sie den Kopf hängen gelassen und so bleich wie möglich, in Trauergewand. Fastest du? Ja, ich faste. Weil ich bin geistlich. Was alle gesehen haben. Und die kommen hier zu Jesus und zu seinen Jüngern und sagen, hey, was seid ihr für ein schlaksiger Verein? Die fasten nicht. Die waren ein bisschen zu fröhlich, ein bisschen zu frei. Und das hat die Gesetzlichen genervt. Und seht, was Jesus zu ihnen sagt. Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Jesus verwendet hier ein vertrautes Bild für die Leute damals, Bild einer Hochzeit. Ha, Hochzeit damals war eine Riesenparty bei den Juden. Die haben 7 Tage lang gefeiert. Nach der Hochzeitszeremonie gab es nicht irgendwie eine kurze Party und dann ist das Paar in die Flitterwochen auf Hochzeitsreise gegangen. Nein, nach der Zeremonie sind alle nach Hause in das Haus des neuen Ehepaares und haben dort 7 Tage lang gefeiert. Seid ihr nicht froh, dass es heute nicht mehr so ist? Dass du irgendwann am Abend sagen kannst, tschüss und einfach die Hochzeitsnacht und die Zeit zu zweit genießen kannst? Jetzt 7 Tage lang das Haus voller Leute und du musst mit denen feiern? Hochzeit war eine Zeit der Freude. Die Rabbis haben gelehrt, dass eine Hochzeitsfeier was Besonderes ist. Während dieser 7 Tage war Freude wichtiger als religiöse Pflichten. Sogar die Priester waren frei von ihren religiösen Pflichten während dieser Zeit. Das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht. Und im Alten Testament wird Gott immer wieder als der Ehemann bezeichnet und das Volk Gottes als die Braut, als die Frau Gottes. Bild der Ehe. Im Neuen Testament ist natürlich Jesus unser Bräutigam und wir, seine Gemeinde, sind die Braut. Und Jesus sagt, solange ich hier bin, heißt es Party für alle Hochzeitsgäste. Nicht Trauerstimmung. Und ich bin überzeugt, dass wir Christen die freudigsten Menschen sein sollten in dieser Welt. Dass unsere Gottesdienste freudig sein sollten. Weil Jesus hier ist. Weil er in unserem Herzen lebt. Und das ist nicht eine Freude, die abhängig ist von Umständen. Das ist die Freude an seiner Gegenwart. Ich meine, Umstände ändern sich. Aber Jesus ist immer da. Und daran können wir uns immer freuen. Wir werden in der Bibel immer wieder ermahnt, besonders im Philipperbrief sagt der Paulus immer wieder, freut euch! Nochmal sage ich euch, freut euch! Zu viele Christen laufen rum, als hätten sie Zitronensaft getrunken. Hey Jo, bist du Christ? Ja, ich bin Christ. Wenn du Jesus in dein Leben einladest, dann kannst du auch so sein wie ich. Hey, das ist attraktiv. Warum laufen Christen so rum? Ich sage, weil sie die falsche Ausrichtung haben in ihrem Leben. Falsche Ausrichtung. Sie sind nicht auf Jesus ausgerichtet und darauf ausgerichtet, ihren Mitmenschen zu dienen für Jesus, sondern sie sind auf sich selbst ausgerichtet und auf ihre Umstände. Sie sind vielleicht gesetzlich. Oder sie fallen in Selbstmitleid.
Und sie fangen an zu murren und sich zu beschweren. Ich glaube, manchmal müssen wir Christen zu uns selbst sagen, zu unserem eigenen Herzen, so wie David gesagt hat, lobe den Herrn, meine Seele. Nochmal sage ich, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir müssen einander ermutigen. Wie der Paulus gesagt hat, freut euch. Nochmal sage ich, freut euch. Dass wir den Fokus zurück auf Jesus bekommen. Sieh, der Freude in unserem Leben ist zu einem großen Teil eine Einstellungssache. Sonst könnte Gott uns das nicht befehlen und sagen, freut euch. Das muss was mit uns zu tun haben. Ist eine Entscheidung. Die Wahrheit ist, dass unsere Gefühle sehr oft unserem Denken nachfolgen. Unserer Einstellung, unseren Entscheidungen. Und als Christen leben wir nicht nach unseren Gefühlen, sondern wir leben nach Gottes Wort. Nach seiner Wahrheit. Und Jesus sagt, seine Wahrheit wird uns frei machen. Auch frei, uns zu freuen. Vielleicht sogar in schweren Umständen. Ist eine Einstellungssache. Sei kein Sklave deiner Gefühle. Das ist, wie die Welt lebt. Die kann nicht anders. Weil sie Geist Gottes nicht in ihrem Herzen haben, weil sie keine Kraft haben, anders zu leben. Tun immer das, wonach sie sich gerade fühlen. Wenn sie gut drauf sind, dann, wenn es gut geht, dann sind sie gut drauf. Und wenn es die Umstände nicht so toll sind, dann sind sie deprimiert. Und ich denke, wir Christen, wir können anders leben. Wir müssen nicht mehr so leben, weil wir Gott in unserem Herzen haben. Jesus, seine Kraft. Also folge Gottes Wort nach und mach kleine Schritte im Glauben. Manchmal, wenn ich schlecht drauf bin, braucht es eine Entscheidung, wo ich sage, ja Gott, ich werde dich jetzt preisen. Und ich gehe raus und diene anderen, obwohl ich mich vielleicht nicht danach fühle. Und wisst ihr was? Wenn wir solche Schritte im Glauben tun, dann folgen sie oft die Gefühle nach. Nein, du kannst nicht lange Gott anbeten und ihn preisen und an ihn denken und dabei deprimiert sein. Und du kannst nicht, wir erleben das jeden Tag. Ich fühle mich nicht immer danach, hier mit den Jungs ins Pub zu gehen oder Konzert zu machen, Leuten von Jesus zu erzählen. Ehrlich gesagt, ich wäre gestern lieber ins Bett gegangen. Ich war müde. Aber wisst ihr was, wir machen einen Schritt im Glauben und wir gehen und wir erleben, wie Gott Menschen berührt und wie er Menschen verändert und Menschen zu sich zieht und wir erleben, wie Gott uns gebraucht und wo die Jungs gestern nach Hause gekommen sind, die waren so, ich bin schon ein bisschen früher, ich glaube um 2 oder 3 ausgefahren, habe noch hier aufgebaut, aber die Jungs sind nach Hause gekommen und die waren so voll Freude und so voll Energie. Das ist, was passiert, wenn wir Jesus erleben in unserem Leben. Sehr praktische Sache. Wenn du schlecht drauf bist, eines der besten Dinge, die du tun kannst, erzähl irgendjemandem von Jesus. Fang an, anderen zu dienen in Jesu Namen. Wir sehen, wie dich das erfrischt. Wir werden selber gesegnet dadurch. Also wir folgen Gott nach, machen Schritte im Glauben nach seinem Wort. Und dann mein Herz, meine Gefühle, das kann dann er ändern. Vers 21, Jesus sagt, niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt das Eingesetzte von ihm ab. Das Neue vom Alten und der Riss wird Ärger. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein und die Schläuche verderben, sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Was Jesus hier sagt, ist, dass sein neues Leben nicht in die alten Formen reinpassen, in die alten Traditionen der Pharisäer. Und er illustriert das durch 2 Bilder. Das erste mit einem Flicken. Stell dir vor, eine alte Jeans, die du hast, und die ist eingerissen. Und du willst die flicken und du nähst einen Flicken drauf von einem neuen Stoff, der noch nie gewaschen wurde. Und dann wäschst du das gemeinsam. Und dieser Flicken, der neue Stoff, geht ein. Und weil das alte Gewebe schwächer ist als das neue, reißt das alte ein und das Loch ist am Ende größer als vorher. Das zweite Beispiel, das zweite Bild, was Jesus hier gebraucht, sind Weinschläuche. die haben damals den Wein nicht in die Flaschen abgefüllt, wie wir heute, sondern in Tierhäute, in Lederschläuche. Und neue Schläuche waren geschmeidig und dehnbar, aber alte Schläuche, mit der Zeit sind die porös geworden und hart und unflexibel. Und wenn du jetzt neuen Wein, das heißt Traubensaft, der noch nicht vergoren war, in alte Schläuche reingefüllt hast und dann hat er begonnen zu gären, und das ist, oder im Mittleren Osten, im Nahen Osten passiert das sehr schnell, wenn es heiß ist, dann hat er begonnen zu gären und der alte Schlauch ist geplatzt, weil er nicht mehr flexibel war, nicht mehr dehnbar war. Der konnte den Druck nicht aushalten. Und Jesus illustriert damit. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um die alten Institutionen und Traditionen des Judentums zu flicken, um das Reich Gottes auf die Traditionen der Pharisäer aufzubauen. Nein, ich bin dabei, einen neuen Bund aufzurichten, was komplett Neues. Und so oft, wenn der Herr was Neues tun will, wenn er seinen Geist ausgießen will, dann können die alten Strukturen das nicht aufnehmen. Die sind nicht fähig, das aufzunehmen. Als vor 25, 30 Jahren diese Jesus People Bewegung, wo die Calvary Chapel daraus hervorgegangen ist, war. Wo diese Hippies, die drogenabhängig waren und kaputt waren und ihr Leben versaut haben, wo sie sich bekehrt haben, zu Jesus gefunden haben und in die Kirche gehen wollten. Und die ganzen traditionellen Gemeinden haben gesagt, oh, so kannst du nicht hier rein. Lange Haare, dreckig, barfüßig. Na, musst du erst die Haare schneiden lassen, dann Anzug anziehen, dich brav hinsetzen und dann darfst du mit uns zur Orgelmusik Gott anbeten und Gottes Wort lernen. Diese alten Weinschläuche waren nicht fähig, das Neue aufzunehmen. Und es ist mit ein Grund, warum Calvary Chapels immer wieder neue Gemeinden gegründet haben. Calvary Chapel war eine kleine Gemeinde von 25 Leuten damals. Der Pastor Chuck hat gesagt, okay, er hat ein Herz für die Hippies, hat gesagt, Leute, wenn euch das stört, dass die Hippies mit ihren bloßen Füßen den Teppich dreckig machen, dann reißen wir den Teppich raus. Aber Leute, ihr dürft kommen, so wie es heißt. Und er hat begonnen, ihnen Gottes Wort zu lehren. Und es ist gewachsen. Haben ihre Musik mitgebracht. Das ist die moderne Anbetungsmusik, die Lieder, die wir spielen. Das kommt von den Hippies. Vorher hatten alle nur Orgelmusik. Heute werden die Lieder in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche überall gesungen. Wissen nur nicht, wo es herkommt. Aber es scheint, der Herr benutzt in jeder Generation neue Schläuche, neue Gefäße, um das Werk des Heiligen Geistes aufzunehmen. Traditionen sind was sehr Machtvolles, sind was sehr Einflussreiches in unserem Leben. Es ist nicht einfach, die zu ändern. Und ich frage mich manchmal, gibt es Hoffnung für uns? Oder werden wir auch so alte Schläuche? Vielleicht in 20 oder 30 Jahren werden wir da so unbeweglich sein, dass der Herr nichts Neues mehr tun kann in unserer Mitte hier? Dass alles nach dem Schema F abläuft und nicht mal der Heilige Geist darf das mehr ändern? Wie ist es in unserem persönlichen Leben? Wie ist es in deinem Leben? Bist du ein neuer Weinschlauch, der offen ist für das Reden Gottes, der flexibel ist für den Heiligen Geist? Oder ist dein Leben schon so starr geworden und so eingefahren und so spröde geworden, dass der Herr nichts Neues mehr tun kann? Was, wenn der Herr zu dir sagt, ich will dich in Afrika gebrauchen? Oder vielleicht was, was näher ist, was, wenn der Herr sagt, ich will, dass du auf der Jesus Night Klo putzt nächste Woche? Braucht man noch Leute dafür? Würdest du gehen? Oder würdest du sagen, nee, das passt nicht in meine Vorstellung. So, das habe ich noch nie gemacht. Schema F. Als Gemeinde. Was, wenn der Herr uns aufs Herz legen würde, sagen würde, wir machen die Predigt zuerst und danach den Lobpreis. Oder wenn der Herr sagen würde, ich möchte, dass ihr rausgeht und den Pennern dient in dieser Stadt. Und wir haben den Gottesdienst nicht mehr hier drin, sondern im Stadtpark oben. Wären wir flexibel genug? Oder müsste der Herr eine neue Gemeinde suchen? Oder eine neue Gemeinde gründen, um das neue Werk aufzunehmen? Weil wir sagen, das ist nicht unser Stil. Das haben noch nie gemacht und deswegen kann es auch nicht Gottes Wille sein. Was können wir tun? Gibt es einen Weg, wie wir weich bleiben können? Wie wir flexibel bleiben können? Ich glaube, ja. Sieht ihr, damals neue Schläuche waren teuer. Und deswegen haben sie oft die alten Schläuche erneuert und aufbereitet. Und sie haben das so getan, indem sie die alten Schläuche in Wasser eingelegt haben. Dann sind die wieder geschmeidig geworden. Was sagt uns die Bibel? Wasser ist ein Bild für das Wort Gottes. Epheserbrief Kapitel 5, da spricht der Herr über das Wasserbad im Wort. Wie können wir geschmeidig und flexibel und lebendig und geistlich gesund bleiben? Regelmäßiges Bad im Wort Gottes. Wo wir uns immer wieder von ihm ansprechen lassen aus seinem Wort. Wo wir unsere Motivation, unser Handeln am Wort messen. Aber Wasser ist in der Bibel nicht nur ein Bild für das Wort Gottes, sondern auch für den Geist Gottes. Lebendige Wasser aus unserem Herzen. Also, wir baden im Wort Gottes und wir sind offen für das Wirken und das Reden des Heiligen Geistes. So können wir flexibel bleiben. Dass wir eben nicht gesetzlich werden, sondern eine lebendige Beziehung mit Jesus leben, von Person zu Person. Jeden Tag. Zweite Situation hier, da geht es um Sabbat. Machen wir heute nicht mehr. Ich wollte es zwar machen, aber schon zu spät. Sehen wir uns für nächste Woche auf. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du lebendig bist. Und Jesus, du bist jetzt da. Wir laden dich ein, erforsch du jetzt unsere Herzen. Und Jesus, zeig uns vielleicht, wo wir eingefahren geworden sind in unserem christlichen Leben und unflexibel und so alte Schläuche. Und Jesus, mach unser Herz wieder ganz neu weich, dass wir begeistert sind von dir, dass wir offen sind für dein Reden und dass wir dem nachfolgen, was du uns aufs Herz legst. Zieh uns näher zu dir, Jesus. Und bewahr uns davor, dass wir gesetzlich werden, dass wir irgendwie in so eine Arbeitsbeziehung mit dir reinfallen, sondern erneuer die Liebesbeziehung mit dir. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.